Warum kann mein Mann abends sein Bier trinken und ich kann nicht aufhören? Das ist genau das, ja, wie du sagst mit den Magersüchtigen. Warum macht der eine Diät und ist hinterher fein und der andere rutscht dann da also in so eine Misere ab?
Leben ohne Angst. Der Podcast über den alltäglichen Umgang mit Ängsten. Mit Martina Effmann.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, dem Podcast Leben ohne Angst. Mein heutiger Gast ist Gabi Gutzek. Sie ist wissenschaftliche Journalistin, Bestseller-Autorin und Expertin zum Thema Sucht und auch Coach. Das heißt, Menschen mit dem Thema Sucht und möglicherweise anderen Themen, Süchten, würde ich mal sagen, die sind bei ihr gut aufgehoben. Mit den Büchern wie Alkohol AD und die Suchtlüge hat sie ganz viele Menschen schon inspiriert, sich mit ihren Abhängigkeiten auseinanderzusetzen. Jetzt ist ja mein Thema Angst und Essstörungen. Und auf den ersten Blick mögen Sucht und meine Themen vielleicht wie zwei ganz unterschiedliche Welten erscheinen. Doch wenn man ganz genau hinschaut, dann gibt es ganz viele Parallelen. So Ängste können Abhängigkeiten verstärken und Sucht kann halt auch als Bewältigungsmechanismus für Ängste dienen. Da werden wir bestimmt gleich drüber sprechen. Ja, und in diesem Zusammenhang würden wir, hoffe ich oder denke ich, auch bestimmt noch ein ganzes Stück tiefer gehen, denn wir werden heute auch, wenn wir weitergehen, über Themen sprechen wie Dopamin, Ernährung, ja, Vitalstoffe, weil das sind wirklich ganz spannende Perspektiven, die man auch liest, wenn man Gabis Bücher liest. So, jetzt genug Werbung für die Bücher, solltet ihr lesen, also kann ich wirklich, werden auch unten natürlich erscheinen und verlinkt und so. Genau, also Gabi zeigt halt in ihrem Ansatz, wie wichtig das alles ist, dass halt nicht nur das Verhalten zu verändern ist, sondern dass man auch die Biochemie also mit berücksichtigen muss. Und das kennt ihr aus meinen Büchern und aus meinem Podcast, da reite ich ja auch immer wieder drauf herum. Genau, das ist so der Bogen. Ja, weil die beiden, also diese Sachen spielen halt einfach eine ganz wichtige und entscheidende Rolle in dem Moment, wenn es darum geht, langfristig ein suchtfreies Leben führen zu wollen. So ist es. Genau, und jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich deshalb wirklich ganz, ganz besonders, die Gabi heute hier bei mir begrüßen zu dürfen. Und ja, gemeinsam wollen wir über diese ganzen Verbindungen sprechen und darüber, was auch Sucht im Kern ist, welche Rolle Ängste spielen, warum es so wichtig ist, sich diesen Herausforderungen im Leben zu stellen. Liebe Gabi, schön, ja, dass du bei mir bist.
Ja, Martina, danke dir. Danke für die Einladung. Sehr gerne bin ich bei dir. Ja, es ist, ich kann nur aus meiner Perspektive sagen, dass die beiden Themen Angst und Sucht Geschwister sind.
Mhm.
Also
Brüderchen und Schwesterchen.
Brüderchen so und Schwesterchen, ja. Es ist also, warum sage ich das? Also, du sagtest ja, ich bin Coach. Ich habe Menschen, die aus ihrer Sucht raus wollen. Zu 80% ist es Alkohol. Der Rest ist Alkohol plus, also noch irgendwie eine Mischintoxikation. Und ganz am Anfang, wenn ich so meine Erstgespräche führe, dann bohre ich schon immer mal so ein bisschen nach. Und da kommst du ganz schnell dahin, dass die Leute eigentlich deshalb trinken, um irgendwelche Ängste wegzumachen.
Mhm. Ja. Ja. Glaube ich dir sofort, ja.
Also das können auch so subtile Ängste sein. Also ich gebe mal ein Beispiel. Das war eine heute mit 40erin. Ich frage dann auch immer so ein bisschen ab, wie das denn so in der Jugend war, wie das losging mit dem Alkohol. Und die war so ein, sie nannte sich selbst Mauerblümchen. Ja, aber so wie sie das erzählte, wenn du das umsetzt und ein bisschen genau hinhörst, dann hast du gehört, das ist eine Sozialphobie.
Ah, ja.
Ja. Und das ist ja in unserer Gesellschaft wirklich nur eine Frage der Zeit, bis du halt das erste Mal dann Alkohol trinkst. Und dann hat die natürlich festgestellt, bupp, mir geht's ja viel besser.
Locker.
Ja, bin locker. Da kann ich ja richtig feiern. Mhm. Da mögen mich auch alle und so. Ja? Und ja, und so hat sich das dann verselbstständigt. Und das Brutale ist ja, wir kommen ja dann auch noch dazu, warum der Alkohol das dann so macht. Stichwort Biochemie im Hirn, du hattest das in der Anmoderation schon genannt, wenn du dann halt zu oft und zu viel trinkst, verschiebst du halt deine Hirnchemie immer weiter in die Angstrichtung, sag ich mal. Und wenn der Alkohol dann aufhört zu wirken, dann kommt das halt wirklich wie ein Keulenschlag zurück. Und zwar viel schlimmer, als es am Anfang war. Und deshalb können die Leute eigentlich kaum noch aufhören.
Ja, kann ich mir gut vorstellen und kann ich auch nur so bestätigen. Und interessant ist ja auch, sie hat das am Anfang ja auch in so gesellschaftlichen normalen Themen getan, ne? Also wenn eine junge Frau abends mal einen Sekt trinkt, wenn sie auf einer Party ist, da denkt sich niemand was dabei. Das ist eigentlich schon völlig normal. Ist ja eher umgekehrt so, wenn du nichts trinkst, musst du dich rechtfertigen, warum du nichts trinkst. Bei jungen Frauen wird dann vermutet, sie sind schwanger. Ja,
schwanger.
Das will man auch nicht immer hören, ja.
Ja, nee. Ja, Alkohol ist die einzige Droge, für deren Nichtkonsum du dich rechtfertigen musst. Das ist richtig. Ja.
Ja.
Es ist ja, geht ja aber auch weiter. Also dieses eine Glas Sekt, ja, und dann aber auch, mein Gott, richtig hart abfeiern. Das wird dann auch noch belächelt, gerade im Teenager-, Jugend- und Studienalter und so. Der Knackpunkt ist eigentlich immer, und auch danach frage ich dann, das wissen die meisten witzigerweise dann auch. Ich frage den immer, wann habt ihr euch das erste Mal was gekauft und zu Hause alleine getrunken? Das ist dann so der Breaking Point. Ja, da geht das dann richtig, richtig los mit der Sucht.
Dies alleine trinken.
Für Frauen ist das ja ein ganz typisches Ding.
Bei dir im Coaching sind da eigentlich mehr Frauen, du sagst immer 80% kommen zum Thema Alkohol. Mich würde natürlich schon auch interessieren, wie verteilen sich die anderen Süchte? Ist da viel Internetsucht? Ist ja ein großes Thema im Moment. Social-Media-Sucht habe ich auch viel mit zu tun. Und wie ist das Männer-Frauen-Verhältnis bei dir?
Also die sogenannten nicht stoffgebundenen Süchte.
Oh, was wie ja, schön, dann, ja.
Ja, hört sich gut an, ne?
Das ist so
also
was,
eben ja, Zocken und
Zungenbrecher.
Ja. Also Zocken und Co. habe ich fast gar nicht. Das wäre, also wenn dann nur begleitend sozusagen. Das ist dann eher, spielt eher dann eine Rolle bei Klienten, die ADS haben. Ja, dass die dann, die versinken ja auch gerne im Netz.
Ja.
Nee, also es ist, wie du, also 80% Alkohol, der Rest ist dann Misch mit Cannabis, Koks oder so die Richtung. Also es sind schon eher die Substanzen. Thema. Ja.
Esssucht?
Ja.
Binge-Eating?
Ja, ist auch, aber da klinke ich mich dann also auch regelmäßig aus, weil das ist nicht mein Fachgebiet. Da, das ist, da muss ich dann einfach auch passen. Ja, man muss ja seine Grenzen kennen. Also genauso, ich bin keine ausgebildete Psychotherapeutin oder was. Ich, also ganz vielleicht kurz zu meinem Werdegang. Ich war selber 20 Jahre alkoholabhängig und zwar richtig.
Und du sagst es hier in aller Öffentlichkeit. Du schreibst es ja auch in den Büchern und ja, das ist nicht so selbstverständlich, ne? Also wir haben.
Ja, das wäre ja auch ein bisschen schizophren, weißt du, wenn du einerseits antrittst, und versuchst den Thema einfach das Stigma zu nehmen, weil das Stigma ist das, was die Leute davon abhält, sich rechtzeitig Hilfe zu suchen. Mich auch damals.
Ja, darf ich da ganz kurz rein?
Ja, klar.
Stört dich
das? Ja, klar. Nö,
ist das wirklich so, dass die Menschen sich nicht trauen, sich Hilfe zu holen? Oder ist es nicht eher so, dass sie lange denken, also so schlimm ist das ja bei mir gar nicht. Also ich stelle mich diese Fragen in meinen Anamnesen auch immer. Also Zigarettenkonsum, Alkoholkonsum, bla bla bla. Und ich bin ja in Düsseldorf und war lange Zeit in Düsseldorf-Oberkassel. Also für die Düsseldorfer, Sie wissen, das ist schon der Stadtteil, ne, schlechthin, wo man halt mittags auch mal gerne draußen im Cafächen sitzt. Und dann habe ich die Frauen gefragt, ja, also wie ist das mit dem Trinken und so. Ja, so ein Fläschchen. Da habe nicht aus Oberkassel kommend gedacht, Fläschchen. Dann habe ich gefragt, ist das 0,2, also Piccolo oder 0,375 gibt's ja auch. Und ich sage, ja, nee, schon eine richtige Flasche.
Das die ist dann aber, ganz typisch.
Ist aber bis mittags dann, also die ist dann, das ist aber auch logisch, haben die mir erklärt, weil die trinken dann mittags erst ein Sekt, ein Glas Wein, mittags. Und dann ist ja die Flasche schon fast leer, also im Prinzip gedacht, die sie dann abends mit ihrem Mann trinken, sind noch eine Flasche. Aber dann sind sie ja eigentlich, also das muss man mal ausrechnen, da kommst du mit einer Flasche gar nicht hin.
Naja, zurück auf den Punkt mit Stigma, also und Hilfe suchen. Das Ding ist, das geht gar nicht darum, dass du dich nicht trauen würdest, anderen das gegenüber zu äußern. Das ist auch nochmal eine Hürde. Aber viel, viel früher kommt eben genau das, was du gerade richtig beschrieben hast. Ich nenne es immer Alkoholiker-Bullshit-Bingo.
Das ist auch schön. Ja, ja, sich selber das einzugestehen, das ist, was es ist.
Darum geht es. Das ist das. Und das, wenn es kein Stigma wäre, also ich sag mal so, wer würde heute eigentlich sich darüber noch einen Kopf machen, darüber nachzudenken, wenn er also nicht richtig ordentlich mehr früh aus dem Bett kommt, weil die Glieder steif sind, ich habe Rheuma. Und ich gehe damit einfach mal zum Arzt, ich lasse es mal checken. Ja. Mhm. Oder meinetwegen auch Diabetes oder ist egal, irgendeine dieser chronischen Erkrankungen. So, da würde sich niemand einen Kopf machen. Aber zu sagen, wie jetzt muss ich jetzt echt darüber nachdenken, ob ich ein Alkoholproblem habe? Nein, das kann ja gar nicht sein. Mhm. Dieses Alkoholiker-Bullshit-Bingo, das geht so weit, dass ich, mein Pensum war zum Schluss 2 Flaschen Wein jeden Abend. So. Und um das zu verbergen, gar nicht mal von mir selbst, konnte ich ja nicht, aber von meinem Mann, hatte ich also wirklich ein mega ausgeklügeltes System. Ich habe also immer die gleiche Flasche mit gleichen Etikett nochmal gehabt und eine stand immer hinter die Gewürzen. Ja, so.
Versteckt
trinken, klar.
Aber da war dir doch selber schon klar zu dem Zeitpunkt, das ist...
Nein,
kritisch.
Das hältst du immer noch das hältst du immer noch für normal.
Ach.
Das, ja, weil wenn ich mir das eingestehen müsste, dann müsste ich ja sagen, ich bin Alkoholikerin, ich muss jetzt was machen. Ja. Und um jetzt noch mal ganz kurz die Schleife zu kriegen, Thema Ängste. Ich habe dieses Bullshit-Bingo wirklich in der Meisterklasse gespielt, ja? In der absoluten Meisterklasse. Trotzdem kam irgendwann der Tag beziehungsweise bei mir die Nacht, wo mir klar wurde, ich habe ein Problem und zwar durch eine massive, aber wirklich massive Panikattacke. Mhm. Ich kannte das schon, nachts um 3, 4 so dazwischen irgendwo aufwachen mit Herzrasen und so. War natürlich nie der Alkohol, schlecht geschlafen.
Hast schlecht geträumt.
Ja, genau. Ja. und dann war das aber mal wieder so und ich habe wirklich gedacht, ich muss sterben. Ich bin dann also durch die Wohnung getigert und schweißnass vor Angst und so und dann tauchte der Gedanke auf, du müsstest jetzt ja nur mal gucken, ob von gestern Abend noch was da ist und was trinken und dann wäre das ja weg. Mm. Und dann hat es auf einmal Klick gemacht und habe gedacht, so, und wenn du das jetzt machst, dann bist du beim Spiegeltrinken angekommen. Mm. Dann bist du beim Symptome wegtrinken angekommen. Und da hat es bei mir Klick gemacht, weil ich habe das immer so hochgehalten, nein, also ich braucht es ja nur abends zur Entspannung und tagsüber ja nicht und so, dass sich der Zeitpunkt des tagsüber nicht Trinkens schon immer mehr Richtung Mittag robbte. Auch das habe ich dann also ignoriert. Das war die schiere Angst, die mich da umtrieb.
Also so eine klassische Panikattacke mit von wegen, es könnte sein, ich habe einen Herzinfarkt, ich sterbe gleich.
Ich habe gedacht, irgendwie ist jemand, hier ist jemand, der bringt mich um und es war ein bisschen windig draußen, dann hatten wir so einen großen Baum vor der Tür, dann habe ich da also diese Äste gesehen und völlig Banane, ja. Ich wusste im Kopf natürlich, das ist alles nicht, aber ich habe einfach meine Ängste nicht unter Kontrolle gehabt. So, um dann jetzt vielleicht auch nochmal den Schwenk zu kriegen, auch wieder eine riesengroße Parallele. Okay, also Schritt 1 war erledigt, vor mir selbst eingestanden, ich habe ein Alkoholproblem und zwar ein massives. Dann gehst du ja mal her und fängst mal an zu gucken, so, wie kommst du denn aus der Nummer jetzt wieder raus? Was machst du denn jetzt? Und ich fand das alles echt frustrierend, was ich da gefunden habe.
Was war denn so dein erster Schritt? War der erste Schritt mit dem Hausarzt drüber oder mit der Frauenärztin drüber zu sprechen? Oder?
Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht in Deutschland gelebt. Oder Österreich in dem Fall jetzt. Ich war in Griechenland. Und da wird das Thema, also entweder du hast eine schwere Alkoholvergiftung oder du trinkst nicht. Das ist, ach so. Also da gibt es... Also,
die Toleranzgrenze ist doch sehr groß, ja.
Ja. Das gibt kein Suchthilfesystem in dem Sinne auch. Ja. Nee, also ich bin ja nun mal auch ausgebildete Wissenschaftsjournalistin. Mein Mann ist Arzt und Krankenpfleger. Also wir haben alles daheim. Und
auch vor ihm konntest du das verheimlichen? Ne?
Nein.
Nein.
Nein. Also nicht, sagen wir mal, er hat das Ausmaß, glaube ich, nicht ganz mitbekommen. Aber das war, nicht, nicht wirklich verheimlichen. Nein, das konnte man, das konnte man dazu nicht sagen.
Woran würdest du denn, oder wenn wir mal reingehen, also woran kann ein Angehöriger das merken? Oder was wären so Signale, wo du sagst, Mensch, liebe Verwandten, liebe Männer, liebe Frauen, achtet doch mal auf dies oder das oder jenes. Das sind so Frühzeichen. Und dann frag doch mal nach. Also was wäre das, wo du sagst, schaut doch da mal hin.
Ich fange mal mit deiner zweiten Satzhälfte an. Nachfragen ist keine gute Idee, aber da kommen wir gleich zu. Ja, woran merkst du das? Also ganz typisch, gehen wir mal, wir haben jetzt ja Weihnachten vor der Tür. Ne? Sagen wir mal, das ist so der Klassiker ist, ich rede jetzt einfach auch mal von mir. Du suchst also, wenn du ein Alkoholthema hast, suchst du immer ganz doll Anlässe, wo du trinken darfst, ohne dass es sozial auffällt. Mhm. Und zwar viel.
Also Weihnachtsmarkt.
Ja, oder Stand. Ja, ja. Und dann wirst du immer dafür sorgen, dass alle auch trinken und immer dafür sorgen, jetzt wäre jetzt das private Setting, dass die Gläser immer schön voll bleiben. Mhm. Ja, also weil damit das nicht auffällt, wie viel du eigentlich selber konsumierst. Und du brauchst also quasi deine trinkende Umgebung auch für die eigene Rechtfertigung, dass dein Handeln ja okay ist. Mhm. Also wirst du die anderen immer antreiben, was zu trinken. Wenn man also jetzt, wir switchen nochmal, weil du ja nach den Angehörigen gefragt hast, wenn du das also beobachtest, dass der Onkel Fritz oder der Opa Tim oder keine Ahnung, dieses Verhalten an den Tag legt, dass er also nach dem Motto hoch die Gläser und immer noch ein Trinkspruch und auf einmal kann man nicht stehen und was so dieser ganze Blödsinn, ne? diese Sprüche, diese Rechtfertigungssprüche, das ist schon mal Warnzeichen 1. Dann eben dieses, und als letztes vielleicht noch, und dann eben auch Druck auf die auszuüben, die nicht trinken.
Dass sie mittrinken, ja.
Ja. Weil das kann also einer, der ein Thema damit hat, überhaupt nicht gebrauchen, weil das ist ja so der Spiegel, den er nicht haben möchte.
Ja.
Also da musst du dann vorsichtig sein.
Mir in dem Zusammenhang auch schon oft aufgefallen ist, ist dieses in großen Schlucken und schnell trinken.
Oh ja.
Also, wo ich dann immer denke, so, also, Moment mal, das haben wir doch gerade erst eingeschüttet, oder ist bei dem das oder bei der das Glas schon leer, ja? Also,
das sind dann aber so die Anfänger.
Okay, da bin ich beruhigt. Aber das wollte ich damit nicht sagen. Aber das finde ich, da wo ich dann, schon. Da werde ich häufig hellhörig. Ja. Ich denke so, ups.
Das stimmt schon.
Das ist aber schon ganz schön viel, ja.
Ja, das stimmt schon. Allerdings, deshalb meine Bemerkung, das sind die Anfänger. Es ist eigentlich traurig, aber warum soll man nicht über Symptome auch mal lachen dürfen? Nein, also wenn du weißt, dass du mittlerweile bei Mengen angekommen bist, die einfach sozial nicht mehr zu rechtfertigen sind, ja, dann glühst du zu Hause vor. Ja, aber das ist eben das, also du, wenn du ein Alkoholthema hast, dann trinkst du ja auch nicht mehr, weil es dir schmeckt oder so. Das ist reines Wirkungstrinken.
Das ist Sucht. Das ist ein Suchtverhalten.
Wirkungstrinken, ja. Und deshalb eben dieses Gluck, 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 damit das möglichst schnell geht. Am besten noch auf leeren Magen.
Ja, vorm Essen.
Genau. Und dann eben dann hat man keinen Hunger mehr, weil Alkohol ist ja eine sehr schnell verfügbare Energiequelle. Dann lässt man das gute Essen stehen, was man ja gekocht hat, mit dem Küchenwein, weil das hat Biolek auch immer gemacht, das ist völlig legitim. Bullshit-Bingo, ne? und dann kommt so eine Stunde, eineinhalb später, hängst du dann mit der Nase in der Chipstüte und in der Schokolade.
Nächstes Suchtverhalten. Zucker.
Das ist, weiß ich gar nicht. Also das ist einfach ein Blutzuckerthema dann auch, ne? Weil das stürzt ja dann ab. Und dass da denn auch, wir hatten es ja am Anfang schon angerissen, dass da dann auch ganz schnell Nährstofflücken klaffen ohne Ende. Das ist logisch. Ja.
Ja.
Und dann, und das war eben das, was mir dann auch persönlich daraus geholfen hat. Also ich hatte ja recherchiert, ich habe geguckt, was sind jetzt meine Optionen. Habe ich gedacht, nee, das bist du nicht. Also in die
was
Klinik.
Was wären die Optionen gewesen?
Ja, Klinik. Der Standard ist erstmal körperliche Entgiftung. Wobei ich mir echt sicher war, das brauche ich nicht, weil ich wusste, dass, also es gab schon immer mal so einen Tag oder zwei, wo ich dann nicht trinken konnte, was weiß ich, weil ich gereist bin oder so. Und ich hatte keine körperlichen Symptome. Also wusste ich, eigentlich brauche ich das nicht. Andererseits habe ich ja auch meinen Mann dann zu Hause, der Arzt ist, und wir haben auch die entsprechenden Medikamente daheim. Also Klinik zum Entzug brauche ich nicht. Ad eins. Und dann heißt es halt Langzeit, Reha, ein Vierteljahr unter die Käseglocke. Und naja, ich war damals noch so ein bisschen schräg drauf. Ich dachte, also Körbe flechten und Speckstein schnitzen, das kann ich auch zu Hause. Ich weiß, es ist unfair, aber es ist auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, das bin ich nicht. Ich hatte ja auch keine schlechte Kindheit oder
das würde ich war gerne, alles was, nicht. Ja, aber das ist halt ganz häufig, ne, dass man dann immer darauf referiert, ja, da muss ja was gewesen sein, Mutter-Kind-Beziehung, Beziehungsebene, Vater-Kind oder so, Missbrauch oder was weiß ich was alles, um in so eine Sucht zu gelangen. Das stimmt aber nicht.
Genau. Und das ist aber das, was sie so.
Nicht. Ja,
danke, ja. Martina, danke. Aber das ist das, was die halt einfach mit dir in der Langzeitreha machen. Ja. Also die, ja, und wenn du sagst, da war nichts, ja, dann erinnern sie sich nicht dran. Da müssen wir halt noch ein bisschen doller buddeln. Sorry, Leute, ist nicht mein Thema, will ich nicht. So, und weil ich nun mal Wissenschaftsjournalistin bin, ich wollte einfach wissen, was ist das eigentlich, was mich da treibt? Warum stehe ich nachts auf einmal zitternd und schwitzend vor Angst da? Und warum nehme ich mir jeden Morgen erneut vor, heute trinkst du aber nicht und ganz bestimmt nicht, ne? Nur um nachmittags dann doch wieder, vielleicht doch und ein Glas und zack, sind wieder die zwei Puddeln leer. Was ist das? Ich wollte verstehen, was mich da antreibt. Und dann habe ich halt angefangen zu recherchieren und dann hat sich mir dieses unendliche Universum der Neurotransmitter und der Hirnbiochemie eröffnet. Und es ist ja nicht so, dass man das nicht weiß. Es ist nur so, dass man das den Leuten nicht erklärt. So, und dann dachte ich, okay, damit kann ich umgehen. Wenn ich jetzt verstanden habe, dass ich also nicht charakterschwach bin oder suchtpersönlich, willensschwach, Willensstärke ist mein zweiter Vorname. Ich habe in meinem Leben alles gekriegt, was ich wollte. Angefangen von meinem Mann bis da sind wir aber genau wieder bei diesem Stigma, ja? Das ist das, was da mitschwingt. Alkoholiker wollen ja eigentlich gar nicht nur aufhören. Also das ist das, ne? Wer nicht richtig will, der säuft halt weiter so. Und Charakterschwäche und so. So. Aber als ich dann verstanden hatte, was da eigentlich da oben im Hirnkastel passiert und was der Alkohol damit macht, da dachte ich, okay, da kann ich mit umgehen. Und dann fehlte eigentlich nur noch der zweite Schritt, weil seit fast 30 Jahren ist eigentlich so der journalistische Schwerpunkt, einer der Schwerpunkte meines Mannes und meiner einer halt eben die orthomolekulare Medizin, also Nährstoffmedizin. Da habe ich mir gedacht, also wenn da oben jetzt echt irgendwas klemmt, dann müsstest du doch mal gucken, ob da nicht noch was geht. Also mit Nährstoffen. Ja. Und siehe da, da geht eine ganze Menge. Und dann geht man halt noch einen Schritt weiter und wir hatten es eben. Natürlich ist die Ernährung, wenn du trinkst, grottig. Plus die Darmschleimhaut entzündet sich.
Kannst nicht mehr verarbeiten.
Du rutschst so durch,
was du reintust. Rutscht
zack. Weg, ja. Und du hast noch einen höheren Verbrauch, weil du musst ja ständig entgiften.
Klar.
Ja, so, dass da also ganz schnell alles fehlt von Vitamin A bis Z wie Zink, das ist klar. So, und nun wissen wir aber auch aus jeder Frauenzeitschrift beim Friseur und Zahnarzt, dass wenn uns sowas fehlt, dass es uns dann nicht so gut geht. Also, dass man dann Depri wird oder dass man eben antriebslos wird oder was weiß ich. Ja, und wenn du ein Suchtthema hast, dann hat dein Suchtgedächtnis aber eins ganz fest abgespeichert. Wenn es mir nicht gut geht, dann steht mein Trost aber im Kühlschrank.
Einmal um die Ecke. Sozusagen, wenn es dir nicht gut geht.
Ja, klar. Also und so geht das dann immer weiter runter. Ja? Und wenn du jetzt, nehmen wir mal Burnout.
Ja.
Das ist auch so ein Riesenthema. Ja? Die sind eigentlich schon völlig kaputt und trinken dann, um das nicht zu
aber
spüren.
Aber vor dem Burnout ist die Angst. Und auch
richtig.
Darüber wird nicht gesprochen, weil warum, ich meine Burnout, darf ich da ganz kurz mal rein?
Ja, klar.
Ja, weil Burnout ist ja so ein Thema, das ist ja gesellschaftsfähig. Burnout kannst du heute sagen, kannst du auch im Job sagen, weil dann hast du dir zumindest, ich sag mal, den Arsch aufgerissen für die Firma, wenn du einen Burnout hast, ja? obwohl ein Burnout auch viele andere Gründe haben kann, aber das ist erstmal gesellschaftsfähig. Das ja. Vor dem Burnout aber die Angst ist nämlich die Angst, nicht gut genug zu sein oder die Angst zu versagen oder die Angst, was nicht zu schaffen. Und man deshalb so viel arbeitet, ja, bis man ins Burnout rutscht. Das wird nicht gesagt. Also wenn man über Ängste sprechen würde, würde man viele Burnouts möglicherweise verhindern können.
Ja.
Und wenn man jetzt wieder bei den Ängsten ist, was machen die Menschen im Job, die Ängste haben? Die nutzen, du hast vorhin davon gesprochen, man sucht so gesellschaftlich relevante oder akzeptierte Möglichkeiten zu trinken. Und jetzt bin ich ja schon ein bisschen älter, zu meiner Zeit, als ich im Job war, da war das ganz klar, mittwochs war Bergfest. Ja, mittwochs wurde nachmittags um 5 wurden die Flaschen aufgemacht, ja. Wir haben Geburtstage gefeiert. Es ist heute vielleicht hoffentlich anders, weiß ich nicht. Aber da gab es schon viele Möglichkeiten, auch im Job zu trinken. Und wenn wir über Ängste sprechen, die Menschen haben, können es sich oft nicht eingestehen, dass sie Ängste haben. Genauso wenig, wie dass sie sich eingestehen können, wenn sie dann wegen der Ängste trinken, ja.
Ja, guck, Angst ist ja eigentlich auch noch so ein bisschen stigmatisiert. Ja,
das ja, ist deshalb ja dieses, meine ich, du kannst über Burnout sprechen, aber nicht über Angst.
Ja, also ja, Burnout genau. Ist Ordens, kriegst du einen Orden für, ne? Und, und Angst ist aber ein Angsthäschen. Ach Gottchen, ja, ist schwach. Ja schwach. Ja, ja. Genauso wie der Alki. Ach man, ne? Alle nicht stark genug für unsere Gesellschaft. So, und von daher laufen wir da halt wirklich sehr, sehr parallel.
Ja. Deshalb die Menschen, die zu mir kommen, also wirklich intelligente Menschen, die super ausgebildet sind, die sagen, ja, ich komme jetzt zu Ihnen, aber also auch nur, weil mein Arzt das gesagt hat, gehen Sie mal zu so einer Psychotante, was ich immer ganz toll finde, ne? Weil, also ich habe einen Reizdarm, aber der findet nichts, ne? Also es ist jetzt ein Reizdarmsyndrom. Reizdarmsyndrom hat was mit Ängsten zu tun. Also die kommen mit psychosomatischen Beschwerden, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, aber häufig halt, ich habe ja viel Magen-Darm, also Übelkeit, ja, Übelkeit, Angst vorm Erbrechen, Reizdarm. Und müssen dann erstmal wirklich einsehen, dass es eine Angsterkrankung ist. Und das sich selber einzugestehen, das hat mich eben sehr daran erinnert, als du sagtest, auch der Alkoholkranke muss erstmal selbst sich eingestehen, dass er ein Alkoholthema hat.
Ja.
Und so muss derjenige mit dem Reizdarm oder mit permanenter Übelkeit erstmal schauen, vor was habe ich denn eigentlich Angst? Also wir sind da ganz nah aneinander. Das finde ich, das fand ich so spannend. Ja,
es gibt noch, eine Sache. Es gibt noch eine Sache, wo wir sehr beieinander sind. Ich habe ja so ein bisschen da auch mal in deinen Bücher rumgeluschert. So mache ich das als Coach und so machst du das, wenn ich das richtig verstanden habe, auch. Wir sorgen erstmal dafür, dass die Nährstoffe passen. Ja. Ich kürze es jetzt mal so ein kleines bisschen ab und vielleicht tue ich dir jetzt unbedingt auch Unrecht, weil es ein bisschen über sehr vergrobert ist, aber das mache ich eben auch. Also ich mache auch eine ausführliche Ernährungsanamnese. Ich schaue, wenn es möglich ist, dass die Leute beim Arzt dann mal den ein oder anderen Nährstoff bestimmen lassen. Meistens leitet sich das schon aus der Ernährungsanamnese ab, wo es denn haken könnte. Also ein Veganer, der darf gerne mal nach den Eiweißen schauen und nach B12 und nach da so. Okay. Und dann haben wir erstmal die Basis geschaffen, so dass der Körper sich so wohl wie möglich fühlen kann und die Kraft hat, sich dann um den Rest zu kümmern. Also, dass man einfach, dass ich dann einfach die Ruhe habe oder möglichst viel Ruhe und Kraft, um dann halt bei Angst wie bei Sucht, ich muss ja dann schon rangehen und Verhaltensweisen ändern.
Ja, und natürlich.
Ja, und das ich weiß nicht, ob es das gibt, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass so wie es das Suchtgedächtnis gibt, gibt es auch ein Angstgedächtnis, da wäre ich mir ganz sicher. Ja.
Sicher.
Also das heißt, ich muss Mechanismen erlernen, ich muss Muster identifizieren, ich muss Mechanismen erlernen, um das zu vermeiden, um dieses Gedächtnis halt nicht anspringen zu lassen. Also das ist ja immer noch genügend Arbeit, aber wenn ich wenn ich dafür die physiologische Grundlage schaffe, dass meine B-Vitamine passen, dass mein Vitamin D passt, dann komme ich damit ja wesentlich besser zurande, wenn die Schilddrüse in Ordnung ist. Hormone, gerade Frauen in Wechseljahren, riesengroßes Thema, da kann ich ja wirklich von der rein schulmedizinischen Seite viel korrigieren. und auch gerade ziehen, um dann denen halt möglichst viel Schwung und Kraft zu geben. Und dann sagen, so, jetzt gucken wir uns mal die Bitch dein Suchtgedächtnis an. Mhm. Ne? Also es ist auch so, wenn ich das mal so ein bisschen mit Stolz berichten darf. Also das, was ich hier mache, das ist ja nicht gerade Mainstream, ne? Genauso wie du. Und ich hatte neulich, schrieb mich, eine Chefärztin an, der größten Suchthilfeambulanz der Schweiz. Das würde ja wahnsinnig viel Sinn machen, was ich da alles so von mir gebe. Und wir müssten mal gucken. Und wir sind jetzt gerade dabei, so ein Protokoll zu basteln für die Patienten. Also erstmal ein Eingangsprotokoll, um erstmal zu gucken, wo hakt's denn? Wo fehlt's denn?
Aber sehr cool, ne? Ganz toll, dass jemand aus der Schulmedizin, also das herzlichen Glückwunsch, ja, weil ich sag mal, da müssen wir hin, ne? Dass die auch mal aufhorchen und ja, einen dazu einladen zu sagen, also da gibt's ein neues Verfahren oder da gibt's eine andere Herangehensweise, die ist vielleicht nicht so ganz blöd. Ja,
ja,
die können wir vielleicht übernehmen, ja.
Ja, also dazu vielleicht zwei Sachen. Also wenn die Suchthilfe, die Suchtmedizin grandiose Erfolge hätte, also so wie
Chirurg, dann hätten wir nicht 20 Rückfälle, ne?
Dann bräuchten wir ja keine neuen Ansätze. Dann hätte ich das auch alles gemacht, so wie das vorgesehen gewesen wäre fröhlich trocken und fertig. So, aber wir haben ja Zahlen von einer von 5 bis einer von 10, so genau weiß man das ja noch gar nicht mal, ja, der es überhaupt schafft, langfristig zufrieden abstinent zu sein. So, da muss ich mir doch eigentlich als Therapeut, als Arzt sagen, ich wäre doch happy, wenn mir da einer mit einer neuen Idee um die Ecke kommt. Vor allem, ich möchte ja gar nicht, dass die nachts am Kreuzweg schwarze Katzen vergraben. Das ist doch alles Schulmedizin. Du hattest Schulmedizin genannt. Ich meine, labormedizinische Parameter. Wenn jemand mit einem nicht nachweisbaren, hatte ich neulich bei einer Klientin, quasi nicht nachweisbaren Niacinwert, Vitamin B3, um die Ecke kommt. Ja, das ist Schulmedizin. So, vielleicht kleiner Ausflug für die, die das nicht so auf der Kette haben. Ich finde das ja mal alles wahnsinnig spannend. Also, Niacin B3 ist super wichtig für den Stoffwechsel, weil das an der Energiegewinnung beteiligt ist. Also kurz so. Das ist so wichtig, dass wenn man das nicht hat, und das ist bei Alkoholmissbrauch ganz schnell der Fall, weil das halt beim Alkoholabbau auch noch verbraucht wird, dann baut sich der Körper das im Notbetrieb selbst. Und zwar woraus? Aus der Aminosäure Tryptophan. Tryptophan ist eigentlich ein Eiweißbaustein und dafür vorgesehen, umgebaut zu werden ins Serotonin. Das haben schon ganz viele Leute gehört. Serotonin ist ja nun so unser Glücksnervenbotenstoff. Genau. So. Meine Klientin hatte die Diagnose mittelschwere Depression, war eingestellt auf 2 Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, SSRI, die ihr gar nichts gebracht haben. Ja, wie soll das auch was bringen? Wie willst du die Aufnahme einer Substanz unterbinden, die gar nicht da ist? Weil die hat also quasi kein Niacin im Blut gehabt, heißt der Körper hat das gesamte Tryptophan verbraucht, heißt das Serotonin war nicht da. So, dann hat sie angefangen zu substituieren, also Niacin einzunehmen, krabbelte also so langsam und zuverlässig aus ihrer Depression raus, hat dann auch beide SSRI abgesetzt nacheinander. So, ist super happy, abstinent und die Krönung war jetzt neulich. Hat sie mich nochmal angerufen. Frau Gutzek, das glauben Sie jetzt nicht. Ist einfach los. Na, ich war jetzt bei meinem Psychiater. Ich habe dem das jetzt mal erzählt. Ich habe gedacht, ich erzähle dem jetzt das mal, damit dann andere auch davon mal profitieren können, damit der das weiß. Die hat den Laborzettel in der Hand gehabt, wo Niacin nicht nachweisbar drauf stand. Da guckt er die an und sagt, das ist Ernährung, das interessiert mich nicht.
Ja. Also traurig das ist, ja. Also du musst dich als Patient wirklich selber drum kümmern und auch aufklären. Und ich sag mal, viele Nährstoffe werden wirklich weggezogen. Weggezogen, wenn die Leute rauchen, rausgezogen, wenn die Leute saufen. Das ist halt so. Ja. Und auch Ängste verbrauchen enorm viel Nährstoffe und das muss man auffüllen. Und diese Bereitschaft müssen wir haben, aber alleine diese Untersuchung, nämlich die B-Vitamine bestimmen zu lassen, das ist ja teurer als die B-Vitamine, sind ja billig eigentlich, ne? Ja. Also als die zu kaufen, dann sage ich meinen Patienten immer, okay, wenn das alles zu teuer ist, das bestimmst, das musst du nicht, nimm sie einfach, es schadet nicht, ja?
Genau. Also das ist auch in der Regel mein Weg. Ja, ja. Das, also gerade die Bs, ja. Ja. Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ich warne die dann natürlich immer, weil B2, wenn es ausgeschieden wird, dann strahlt der Urin neongelb im Klo, damit die Leute sich nicht erschrecken, muss man ihnen das vorher sagen. Aber man sagt, für viele ist es auch ein Trost, weil das ist ja dann ja der Beweis dafür, dass der Überschuss einfach ausgeschieden wird. Genauso mache ich das auch. Bloß mit D oder Eisen oder so, da musst du halt schon vorsichtig sein.
Da muss man schon gucken. Eisen, klar. Ja, ganz bestimmt.
So. Aber ich will einfach nochmal auf, ganz kurz, aber ich will nochmal auf diesen Begriff Schulmedizin zurück, weil mich das so wahnsinnig nervt. Man tut immer so, als wenn ich oder du, als wären wir hier sozusagen die Scharlatane, ja, als was bitte kann schulmedizinischer sein, als im Labor nachzugucken, was fehlt denn da und das zu substituieren? Also ich finde, das ist eigentlich Schulmedizin par excellence. Oder eben zu sagen, was sagt denn die Schilddrüse? Oder was sagen denn die Hormone? Nur gerade in der Sucht und wahrscheinlich auch in deinem Beritt, ich weiß es jetzt nicht, kenne ich mich nicht so aus, aber in der Sucht ist das alles Psyche. Also wobei Psyche wir im Deutschen ja so gleichbedeutend benutzen wie Seele. Also sowas wie so völlig so waberndes, so nicht greifbares. Wobei das gar nicht stimmt, ne? Weil Psyche definiert sich auch laut Wikipedia eigentlich als das gesamte Repertoire, was wir in der Lage sind zu vollführen. Also emotional und so. Und das ist einfach Biochemie. Aber das ist ein Ausflug. So. Wo nehmen die Leute eigentlich das Recht her, quasi allen Süchtigen zu unterstellen, ihr habt schlicht und ergreifend nur einen an der Waffel. Ja? Also heißt,
da ist man fast sprachlos, weil es, und das ist ja bei den Essstörungen auch. Essstörung hat ja auch manchmal was mit Sucht zu tun, Magersucht, ja, aber wir sind nicht so weit auseinander. Wo immer und immer und immer es heißt, da ist was im Elternhaus gewesen.
Ja.
Und da gibt's auch allein, also darf ich nicht sagen, es gibt auch Kolleginnen von mir, die auch Bücher geschrieben haben, die selber magersüchtig waren, die nur darauf abzielen, mit das als einzigen Baustein. Und ich habe wirklich Familien bei mir, da sind die Eltern verzweifelt, weil die nach der Schuld suchen, weil die sich immer die Schuldfrage stellen, weil diese Schuldfrage aber auch ganz oben aufgehangen wird. Ja. Obwohl wir heute wissen, und ich kann das jetzt nicht zitieren, es gibt eine Angi-Studie, darf ich den Ausflug gerade machen?
Ja, gerne. Super.
Es ist eine der größten Studien weltweit. Ich weiß jetzt die Zahlen nicht genau. 160.000 Teilnehmer an dieser Studie. Also richtig, richtig groß. Die gegenlaufende Teilnehmerzahl waren 50.000. Es waren insgesamt 888 chronisch magersüchtig Kranke dabei in dieser Studie. Und da wurde geguckt, woher kommt das, ja? Und dann hat man festgestellt, es ist bewiesen in dieser Angi-Studie aus Australien, Amerika, alle waren dabei. 220 Kliniken waren drin. Es ist bewiesen, dass es eine Kombination, eine genetische Kombination gibt, die dafür sorgt, dass jemand magersüchtig werden kann.
Ja.
Eine genetische Disposition. Und das sagt man niemandem.
Ja.
Ich habe das jetzt in meinem Buch aber auch nur ganz kurz geschrieben, weil der Verlag es nicht drin haben wollte, wo ich sagte, das ist eigentlich, das entlastet die Eltern, das entlastet dieses System, wo immer nur nach den Schuldigen gesucht wird, weil manchmal gibt es halt diese Kombination. Und die ist gar nicht so selten.
Ja.
Weil man könnte sich ja fragen, warum wird der eine, der eine Diät macht, der ist froh, wenn er endlich wieder was essen kann? Und warum wird der andere magersüchtig? Die Frage darf man sich doch stellen. Und das ist nicht immer die Psyche. Verdammt.
Nee, verdammt. Ja, da bin ich ganz verdammt bei dir, verdammt.
Ja. Sorry.
Nee, es ist richtig. Ja, du, ich kann mich da, bei sowas kann ich mich auch in Rage riesen. Weißt du, wo mir endgültig immer der Kragen platzt?
Nein.
Wenn mir einer um die Ecke kommt und mich damit voll sülzt, dass Sucht ja von Suchen käme.
Ah, oh, ja, das kann ich auch nicht hören. Oh, ja, danke.
Weißt du, da freue ich mich dann immer, dass ich irgendwann vor Urzeiten mal Germanistik studiert habe. Und den kann ich dann ganz schnell ruhig stellen, weil Sucht kommt von sich.
Ja, stimmt.
Ja? Von sich, von krank. Und hat rein von der Wortbildung her null was mit dem Wort suchen zu tun, aber auch gar nicht. Aber das sind so diese ganzen Pseudo-Experten, weißt du, die dann da rumsülzen und meinen, sie können den Leuten jetzt hier was erzählen. Das Thema Schuld auch nochmal, also diese Entlastung, von der du eben gesprochen hast, auch da ist eine Riesenparallele. Denn genau das ist ja auch mein Credo. Wenn du das erstmal verstanden hast, wie eben Alkohol ganz besonders, aber auch alle anderen Süchte, also deine Hirnchemie durcheinander würfeln, dann weißt du, du bist da nicht schuld dran. Und dann stellt sich auch nicht die Frage, warum kann, das habe ich ganz oft bei Ehepaaren, warum, liebe Frau Gutzek, sagen Sie mir doch bitte, warum kann mein Mann abends sein Bier trinken und ich kann nicht aufhören? Das ist genau das, ja, wie du sagst mit den Magersüchtigen. Warum macht der eine Diät und ist hinterher fein und der andere rutscht dann da also in so eine Misere ab? Wenn du das den Leuten, ich erkläre dir das dann, sie haben irgendwo eine biochemische Schlagseite. Ob das jetzt Angst ist, wir kommen darauf nochmal zurück. Ja, das ist also ganz häufig. Oder halt doch eine latente, so ganz so eine Graubereichsdepression, ist ja auch ein Überlappungsbereich oft. Oder eben ADS, wie viele Leute habe ich schon gefischt, die gar nichts davon wussten. Und die dann einfach merkten, oh ja, könnte ein Thema sein. Ne? Das ist dann so die Dopaminseite. Also das hat sowas Entlastendes, wenn du den Leuten erstmal erklärst, was in ihrem Oberstübchen,
absolut,
da losgeht und dass sie daran einfach keine Schuld haben. Ja. Ich sage den Leuten immer, ihr würdet euch doch jetzt auch nicht beschimpfen und mit der Peitsche auf den Rücken hauen, wenn ihr euch den Fuß gebrochen hättet und ihr könnt keine 1000 Meter rennen.
Genau. Und wenn sie sich den Fuß gebrochen haben, akzeptieren sie, dass das, weiß ich nicht, 8 Monate dauert, bis es geheilt ist. Aber bei einer Angsterkrankung, da wollen sie kommen und dann soll es nach 3 Sitzungen möglichst weg sein. Und dann sagen sie, wir brauchen aber Geduld. Ja. Manchmal ist das so, manchmal geht es ganz schnell, aber das kann man nicht prophezeien.
Ja.
Manchmal braucht es eine Schleife länger, ja.
Ja.
Was wäre denn dein, also ich meine, gerade aus der eigenen Erfahrung selber so betroffen gewesen zu sein, Was ist dein Tipp? Was sollten die Leute tun, wenn sie denken, okay, jetzt habe ich das gehört, ich sehe es ein, ich habe da ein Thema mit. Was ist denn dann der nächste Schritt? Was empfiehlst du?
Also, wie auch immer, raus aus der Isolation. Du bist einfach nicht alleine. Und all das, womit du dich plagst, sei es also dann doch wieder abends hinzulangen, obwohl man sich das anders vorgenommen hat oder so. Das sind alles Muster. Nur deshalb funktioniert ja auch Suchthilfe oder deshalb funktionieren meine Coachings, weil man das alles weiß, wie sowas abläuft. Also geh raus, such Kontakt zu anderen. Ob das jetzt Selbsthilfegruppen sind, was nicht zwangsläufig anonyme Alkoholiker heißen muss, das ist ein sehr eigenes Konzept. Es gibt Leute, die kommen damit super klar, ja. Das ist ja so ein bisschen die Delegation des Ganzen an eine höhere Macht. Ist okay. Für viele Leute ist es okay. Ach, Thema AA, erzähle ich gleich noch was Witziges zu. Es gibt aber auch ganz viele freie Träger, Blaues Kreuz, Guttempler, wie sie alle heißen. Wichtig ist, wie die Gruppe moderiert wird. Vom Gruppenleiter hängt halt viel ab. Ja?
Also eigentlich muss man doch gucken, genau wie bei einem Therapeuten auch, passt der zu mir? Passt die Gruppe zu mir? Ist die in einem gleichen Alter vielleicht? Ne? Wenn ich jetzt ein junger Erkrankter bin oder Betroffener bin, dann gehe ich ja nicht in eine Gruppe, wo die 60-Jährigen sind vielleicht. Also fühle ich mich vielleicht nicht so wohl.
Es ist auch leider ein Thema. Also die meisten physischen Selbsthilfegruppen überaltern ein bisschen. Wir sind aber, es gibt tolle Podcasts. Also was ich echt empfehlen kann, ist der von Kai Rode, Tanzen kann man auch auf Brause.
Was für ein schöner Titel, ne?
Toll, ne?
Ja. Also denk direkt an die Ahoi-Brause, Waldmeister. Oder Himbeer.
Das Gebitzel, ja. Nee, also Kai macht das total klasse. Das sind Interviews mit Betroffenen, auch wirklich lange. Also eine Stunde, ne? Das geht also richtig tief.
Also er verlinken wir super, gerne auch bei uns in den Shownotes.
Ja, mach das bitte gerne.
Genau, machen wir.
Es gibt auch viel auf YouTube. Du musst ja nicht mal zwingend in eine Austauschgruppe gehen. Hör dir einfach erstmal Geschichten an und stell fest, wow, da sind ganz viele da draußen, denen geht es wie mir.
Ja.
Sehr gerne kommt auch zu uns ins Forum von Alkohol.at. Das ist kostenlos und anonym.
Also, das ist euer Forum, das würde ich auch natürlich sehr gerne verlinken. Also das Forum, was du eröffnet hast, nachdem du das Buch rausgebracht hast.
Korrekt, ne? Ja, da sind jetzt über 5000 Leute drin, sind nicht alle aktiv mehr. Ja, da sind aber, aber das sind auch unheimlich, also es ist sehr empathisch. Ich passe auch auf wie ein Schießhund, dass da also dieser Facebook-Stil, der kommt mir da nicht ins Haus. Ne?
Läuft das über eine bestimmte Plattform, aber das sehen wir dann.
Alkohol-ad.com. Das ist das Forum dazu.
Haben wir schon jetzt hier gesagt. Wunderbar. Ja. Aber wir verlinken es trotzdem.
So, noch ganz kurz zu den anonymen Alkoholikern. Von wegen, weißt du nämlich, wer der erste Nährstoffpatient war, der mit Hilfe von Nährstoffen, der war zwar schon trocken, aber zufrieden abstinent geworden ist.
Sich stabilisiert hat sozusagen. Mhm. Nein, das weiß ich tatsächlich nicht. Nein, aber du wirst es wissen.
Bill W., einer der beiden Gründer der anonymen Alkoholiker.
Ach, nicht zu glauben.
Doch. Ja. Habe ich mir alles nicht ausgedacht. Das steht
nein,
auch
nein, das
alles.
Das glaube ich dir.
Ja,
aber dieses Nährstoffkonzept ist dann nicht eingeflossen bei den AAs?
Ja, pass auf, wie es gelaufen ist.
Ja.
Also er war abstinent, hatte die AAs gegründet, aber hatte nach wie vor Angst und Panikattacken und Depressionen. Lernte einen Arzt kennen, Abram Hoffer. Der hat ihm das Vitamin B3 in die Hand gedrückt, das Niacin, von dem wir vorhin schon gesprochen haben.
Ja.
Bums, 10 Tage später ging es dem Mann endlich gut. Was hat er gemacht? Er hat also anderen Leuten, denen es genauso ging, das Niacin in die Hand gedrückt, hat festgestellt, das hilft den anderen auch. Voller Begeisterung hat er 3 Reden gehalten. Die gibt's als Faksimile, die haben wir auch bei uns auf dem Server stehen. Mhm. Ja.
Spannend.
Über eben dieses B3 und er hatte also durchaus auf dem Schirm, da noch mehr Nährstoffe mit reinzunehmen. Sein Fehler war, dass er das also vor den damals die AA schon beratenden Psychiatern gehalten hat, diese Reden. Und die fanden das alles gar nicht so schick, weil die fürchteten nämlich um ihre Einnahmen. Das ist nicht meine Aussage.
Da wird mir ganz schlecht.
Ja, nee, das ist nicht meine Aussage, das hat Hoffer gesagt. Dieser Arzt, der Bill W. zum Niacin brachte. Es gibt auf YouTube auch noch ein Interview mit Hoffer. Der ist irgendwann mit 92 im hohen Alter dann gestorben, noch gar nicht so lange her. Da erzählt er das alles nochmal. Die hatten wirklich Angst um ihre Einnahmen und dann haben sie dem Bill Will also klar gemacht, du pass mal auf, du bist Börsenmakler, du hast von Medizin keine Ahnung. Mhm. Und der ist einfach gegen eine Wand gelaufen und ist dann 2 Jahre später auch gestorben und dann ist das Thema damit erledigt gewesen.
Das ist ja ein Krimi, aber da können wir eine Krimi-Folge von drehen.
Ah, es gibt so viele spannende Sachen.
Ja,
ich finde es überhaupt spannend, schade, dass wir schon ans Ende der Zeit kommen. Vielleicht machen wir noch mal eine Folge 2 irgendwann, Martina.
Ich würde mich riesig freuen, wenn du noch mal meine Gästin sagt man ja heute,
ich habe mir bei Heide ausdrücklich in meinen Autorenvertrag habe ich reingeschrieben, ich gendere nicht und ich verbiete denen auch bei Tod und Teufel meinen Text jemals anzufassen oder entsprechend zu verändern. Findet nicht statt.
Richtig so. Genau.
So.
Ja, also ich würde mich riesig freuen und ich glaube, wir haben unendlich viele Themen, die da noch kommen und die uns einfallen, aber vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir euch fragen, die ihr jetzt bis jetzt zugehört habt, wenn ihr Fragen habt, wenn euch was bewegt, wenn ihr irgendein Thema habt, wo ihr sagt, zu dem Thema Alkohol, da würde mich das und das im Interview mit der Gabi interessieren, dann schreibt uns das doch.
Coole Idee.
Ne?
Sehr
dann
coole
machen
Idee.
Machen wir so eine Expertenrunde.
Ja,
mit der Gabi.
Nee,
ja.
Ja. Also es ist, es gibt ja auch noch hier, du hast ja jetzt dieses Arbeitswelt und Angst und sowas. Also auch Alkohol und Arbeit ist ein riesengroßes Thema. Also diese ständige Überforderung und so. Da sind wir immer noch ganz hart parallel. Ich glaube, das ist jetzt auch toll rübergekommen, wie Seit an Seit wir eigentlich da schwimmen, beziehungsweise eingangs habe ich gesagt, das sind Geschwister. Und das sind sie einfach auch, diese beiden Themen.
Dann sind wir aber doch lieber das doppelte Lottchen als Brüderchen und Schwesterchen, oder?
Wohl wahr.
Nein, also wirklich, wirklich ganz herzlich gerne. Und wie gesagt, das ganze Nährstoffthema befindet sich bei mir auch in den Büchern, um die Bücher drumherum und tatsächlich in dem einen Buch auch nur als QR-Code zum Download, weil der Verlag sagte, das ist nicht so spannend, das interessiert eigentlich keinen. Und ich finde, das ist spannend genug, dieses Nährstoffthema. Ja, deshalb, also es ist drin, aber da, liebe Zuhörer, wenn ihr das Buch mit den Essstörungen lest, dann nimmt den Download, also der QR-Code ist auf jeden Fall drin. Okay, Gabi, vielen, ja, vielen Dank.
Ich danke dir herzlich, warst. Die Stunde ist verflogen, herzlichen Dank. Ja, und ich bin ganz sicher, dass wir uns nochmal sprechen, sowieso, das war keine Drohung.
Danke, danke, bis dahin. Danke.
Mach's gut, Martinette, danke, ja, dir.
Ciao, tschüss.
Bonustrack.
Ja, schön, dass du dran geblieben bist. Und es geht wieder um einen Entspannungstipp, um eine Entspannungsübung, um deinen Vagusnerv zu stärken. Also diese im Moment ja sehr berühmten Vagusnervübungen zur Stärkung. Und da gibt es wirklich ganz einfache Übungen. Und wenn du schon öfter mal zugehört hast, weißt du, dass ich einfache Übungen liebe. Und deshalb gibt es hier ganz schnell 3 Stück. 3 einfache Übungen, die du jetzt mit mir einfach gemeinsam machen kannst und die du auch tatsächlich in einem Meeting machen kannst, im Job machen kannst, also ganz unbemerkt irgendwo. Das erste, die nennt sich Weitblick. Es ist eine Weitblickübung. Das machst du mit deinen Augen. Das heißt, du setzt dich bequem hin, dann fixierst du einen Punkt vor dir, mit den Augen natürlich, und erweiterst dein Blickfeld, ohne die Augen zu bewegen. Also nimm ganz bewusst wahr, was du seitlich siehst. Ich wiederhole das jetzt nochmal. Du fixierst einen Punkt vor dir mit den Augen und dann erweiterst du dein Blickfeld, ohne die Augen zu bewegen. Und nimm ganz bewusst wahr, was du seitlich siehst. Was macht diese Übung? Diese Übung aktiviert den Entspannungsmodus deines Nervensystems, indem sie deinem Gehirn signalisiert, dass keine Gefahr besteht. Das war die erste Übung. Genau. Also du merkst, du machst diese Übung, wenn du da Lust zu hast, wirklich einfach so 2-3 Mal. Kannst du zu jeder Zeit tun und ist auf jeden Fall etwas wirklich Gutes für dein ganzes Nervensystem. Dann gibt es die zweite Übung. Das ist die Blickfixierung und Atmung. Jetzt fixiere einen ruhigen Punkt in der Ferne. Also Ferne meint wirklich, so weit du gucken kannst. Und atme tief. Natürlich ein und aus. Halte den Blick entspannt für 1 bis 2 Minuten, während du ganz bewusst tief ein- und noch länger ausatmest. Das beruhigt deinen Körper und hilft, Stress abzubauen. Nachdem du jetzt die zweite Übung auch gemacht hast, kommen wir zur dritten Übung. Und die empfehle ich vor allen Dingen für die Menschen, die viel vom Fernseher sitzen oder heute ja natürlich vom Bildschirm, also wenn die Augen wirklich angestrengt sind. Und man eigentlich schon denkt, man hat so müde Augen. Und die Übung nennt sich sanfter Augendruck. Und dazu möchte ich dich bitten, also schließe deine Augen und dann drückst du ganz sanft mit den Handballen auf die geschlossenen Augenlider, während du tief ein- und ausatmest. Lass dabei den Punkt zwischen deinen Augenbrauen weich werden. Also du schließt die Augen und drückst ganz sanft mit deinen Handballen auf die geschlossenen Augenlider, während du tief ein- und ausatmest. Lass dabei den Punkt zwischen deinen Augenbrauen weich werden. Diese wirklich einfache Übung stimuliert den Vagusnerv, der für die Beruhigung deines Nervensystems sorgt. Ja, diese 3 kleinen Übungen, die man wirklich zwischendurch einfach mal machen kann. Vielleicht machst du dir eine kleine Notiz dazu, ein kleines Post-it für die dritte Übung und klebst sie dir an deinen Bildschirm, dass du zwischendurch mal dran denkst. Ich wünsche dir einen schönen Tag, einen guten Abend, wann immer du die diesen Podcast jetzt gehört hast. Alles, alles Liebe, alles Gute. Deine Martina.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Folge konnte dir helfen. Wenn du Fragen, Feedback oder Themenvorschläge hast, schicke uns gerne eine Mail an me@fmat-coaching.de. Ebenso würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst und eine kurze Bewertung hinterlässt. Danke und bis bald.